So wie wir unsere Umwelt gestalten, wirkt sie dann auch wieder auf uns zurück. Auch das eben ist kein Phänomen, das erst mit dem Handy aufgetreten ist. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein, dass es auch bei diesen Werkzeugen natürlich so ist und uns anschauen, was sind diese Rückkopplungen.
Sag's einfach.
Der Podcast vor anderen Sitz.
Hallo und herzlich willkommen. Es war und ist eine aufregende Woche für uns bei andererseits. Wir haben nämlich unseren ersten Schwerpunkt veröffentlicht. Darin widmen wir uns in diversen Texten unserer Beziehung zu Smartphones, sozialen Medien und Co. Wir fragen uns, was für Gefühle sie in uns auslösen. Darüber haben wir auch mit dem Bestsellerautor Mark Ellsberg für diese Folge gesprochen. Das Interview habe ich, Niki, zusammen mit meinen Kolleginnen Katharina und Nikolai geführt. Und bevor diese Folge wirklich losgeht, noch kurz in eigene Sache. Gerade können Podcasts für den Ö3 Podcast Award empfohlen werden. Wenn dir Sag's einfach also gefällt, würden wir uns sehr über deine Nominierung freuen. Das hilft uns, inklusiven Journalismus sichtbarer zu machen. Alle Infos findest du in der Beschreibung zur Folge. Tausend Dank und jetzt zum Gespräch mit Marc.
Hallo Marc.
Hi, hallo.
Könntest du dich mal kurz vorstellen, was du so machst?
Also ich bin Mark Ellsberg und ich schreibe Bücher. Genauer schreibe ich Thriller. Mein Verlag nennt sie auch gern Science Thrillers. Das erste war Blackout, da geht es um einen großen Stromausfall und wie die Menschen damit umgehen. Das zweite hieß Zero, da geht es sehr viel um unsere Datensammel- und Überwachungsgesellschaft. Was macht man mit all diesen Daten, die zum Beispiel eben übers Handy gesammelt werden? Das dritte hieß Helix, da geht es um Gentechnik. Das vierte hieß Gier, da geht es um wirtschaftliche Konzepte, um Gerechtigkeit, um Wohlstandsverteilung. Und das Neueste wird jetzt Anfang März erscheinen oder erscheint jetzt Anfang März. Und das heißt Der Fall des Präsidenten. Und da wird ein ehemaliger amerikanischer Präsident verhaftet im Auftrag des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag.
Sehr passend.
Ja.
Sollen wir einfach mal gleich starten mit der großen Frage des Handys? Wer hat von euch ein Handy gerade bei sich?
Ja, ich nehme gerade mit einem Handy die ganze Session auf, zum Beispiel. Ohne Handy kann man heute am normalen Leben praktisch nicht mehr teilnehmen als arbeitender Mensch. Also nicht einmal meine Mutter, die Pensionistin, die Rentnerin, kommt ohne Handy aus.
Ja, ich habe gestern eine Fernsehsendung mit Fran Lebowitz gesehen in New York, eine Schauspielerin und Autorin, und die hat kein Handy und das hat mich so beschäftigt, diese Frage, wie die ihr Leben managt und wie sie sich Termine ausmacht. Das war sehr, ja, hat die ganze Sendung irgendwie überschattet. Also man ist wirklich sehr, rennt das Alien durchs Leben.
Gut, diese Generation schafft das zur Not noch, weil sie es ja noch anders kennt. Wenn ich überlege, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der ganz Jüngste. Ich bin ja da hineingewachsen und es gab zumindest in meiner Generation so einige Leute, die das sehr lang verweigert haben. Und da habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, wie machen die das? Und heutzutage frage ich mich natürlich noch mehr, weil ich habe nicht einmal mehr einen Festnetzanschluss zu Hause. Also ich muss ein Handy haben, wenn ich irgendwie mit der Welt in Verbindung bleiben will.
Da würde ich gleich mit meiner Frage einhaken, also was du das Handy eigentlich siehst. Ist es für dich ein Unterhaltungstool oder etwas, um soziale Kontakte zu pflegen? Oder ist es wirklich halt als Autor dann als Werkzeug, um Geschichten zu schreiben, also um auf die Ideen zu kommen?
Naja, das Handy ist für mich in erster Linie schon dieses Instrument, das es in den letzten 20 Jahren geworden ist, dass es ja aus seiner ursprünglichen Funktion als Telefon längst herausgewachsen ist. Aber letztendlich dieses erweiterte Fenster zur Welt, das halt früher nur über Akustik funktioniert halt und heute de facto wirklich auch buchstäblich eine Art Fenster ist mit diesem Bildschirm, so im Marshall McLuhan'schen Sinne tatsächlich auch eine Erweiterung aller Sinne inzwischen oder zumindest des Hören, des Sehens und des Sprechens, das Riechen fehlt. Was ich nicht mache, weil dafür ist es schlicht und einfach zu unhandlich für mich, Texte schreiben kann ich nicht. Also ein Schreibwerkzeug für den Autor ist es für mich nicht. Ich weiß, dass es Autoren gibt, wobei eher für kürzere Formate, die es dafür natürlich schon verwenden. Aber für Langtext schreiben ist schlicht und einfach der Bildschirm zu klein.
Hattest du schon mal das Gefühl, dass du zu viel am Handy gewesen warst?
Eigentlich jede Sekunde, die ich am Handy bin. Ich bin sicher, das hängt natürlich auch mit meinem Beruf zusammen, sitze ich ja sowieso schon dauernd vor dem Bildschirm. Nicht nur zum Schreiben, auch zum Recherchieren sehr viel. Die Recherche sind ja oft auch persönliche Gespräche mit Experten. Und in Zeiten wie diesen tut man das dann auch vom Bildschirm. Üblicherweise habe ich das immer versucht, persönlich zu machen. Das ging so weit, dass ich beispielsweise für Gespräche, die ich für Gier geführt habe, also für das letzte Buch, das erschienen ist 2019, extra nach London zu jemandem geflogen bin, um mit denen dort ein paar Tage zu plaudern. Da ist mir tatsächlich das persönliche Gespräch oft noch sehr wichtig, weil wenn man die beiden vergleicht, die Gesprächsformen im persönlichen Gespräch, interessanterweise, es passiert trotzdem nochmal was anderes. Was übrigens, was man als Autor auch merkt, wenn man liest, es macht einen Riesenunterschied, ob man das auf einem Bildschirm liest oder ob man es sich ausdruckt und liest. Das ist immer wieder erstaunlich, selbst zu merken. Und wie gesagt, weil wir die ursprüngliche Frage, ob ich das Gefühl habe, dass ich zu viel vom Bildschirm bin, ja, immer, weil ich bin noch dazu ein News-Junkie, also ich tue die ganze Zeit auf irgendwelchen Nachrichtenseiten herumsurfen zwischendurch und prokrastinieren, also Zeit verschwenden, damit ich nicht arbeiten muss. Also ja, ich sitze zu viel vom Bildschirm, das weiß ich auch. Sagt mir mein Handy ja auch dauernd. Deine Bildschirmzeit für heute ist und so weiter.
Hast du auch so Limits für manche Apps, die eingestellt extra? Das gibt's ja
auch.
Nein,
das habe ich nie gemacht. Ich habe es zwar ein paar Mal überlegt, aber es ist ja wurscht, weil man setzt sich das Limit und dann sagt die App, okay, du hast dein Limit erreicht und dann machst halt weiter. Also
genau, erinnere mich in 15 Minuten.
Genau.
Ja.
Hast du schon mal Handyfasten ausprobiert?
Nee. Was ich manchmal mache, ganz bewusst, also Fasten ist übertrieben, aber in Urlauben versuche ich manchmal das Handy zum Beispiel nur 5 Minuten morgens, 5 Minuten mittags und 5 Minuten irgendwann spät nachmittags auf E-Mails zu checken, auf schauen, ob irgendwas Wichtiges ist. Und was ich auch tue, ist, das hat aber weniger damit zu tun, dass ich nicht aufs Handy schauen mag, sondern dass ich nicht will, dass es mich immer verfolgt, dass ich es schlicht und einfach, wenn ich unterwegs bin, tagsüber irgendwo es nicht immer mitnehme.
Du hast vorher erzählt, dass du ein News-Junkie bist zum Beispiel. Und hier kommen wir gleich eigentlich zu dem Thema der Handysucht schon. Also ist das jetzt schon ein Suchtverhalten?
Das ist wahrscheinlich ein Mittelding. Also es ist zwar lange her, aber ich habe auch mal geraucht und zwar ziemlich viel geraucht und war auch kein Genussraucher. Das war ganz klar eine Sucht. Und mir kommt heute so ein bisschen vor, dieses zwischendurch immer wieder schnell auf eine Newsseite schauen, das ist so ein bisschen wie eine Zigarette. Also wahrscheinlich hat es ein bisschen was von Sucht, ja. Weil früher hätte man auch nicht dauernd die Tageszeitung hergenommen, alle halben Stunden und mal schnell einen Artikel gelesen. Ich weiß noch, in der Zeit, als ich noch in Hamburg lebte beispielsweise, das war in den späten 90er Jahren, frühen 2000er Jahren, da kamen die ja erst auf, die Handys und das Internet und so. Da hat man dann halt zum Beispiel noch eine Wochenzeitung wie die Zeit oder ein Wochenmagazin wie den Spiegel abonniert. Und dann war das geradezu ein Ritual, am Sonntagvormittag 3 Stunden die Zeit durchzuarbeiten. Das tut man ja heute nicht mehr. Heute gehe ich halt 30 Mal am Tag auf die Webseite und schaue, was gibt's dort Neues, ne? Was für die auch furchtbar sein muss, weil die müssen für Kunden wie mich ja permanent was Neues auch liefern können dann. Obwohl sie ja eigentlich ursprünglich sozusagen die Long-Read- und Hintergrundlieferanten waren, die gar nicht so gebaut waren, dass sie dauernd Neuigkeiten liefern sollten.
Ne? Wann fängt die Handysucht an?
Ja, ich glaube tatsächlich, es ist am einfachsten, wenn man Entzugserscheinungen irgendeiner Form hat. Also wenn man glaubt, ohne das Handy jetzt die nächste Sekunde nicht sein zu können und die nächste Stunde und den nächsten Tag. Wenn man das im Kopf das Gefühl hat oder körperlich irgendwie das Gefühl hat, ich kann ohne das Ding nicht, dann ist man in der Sucht.
Das Problem ist halt, dass wir abhängig sind vom Handy. Wir telefonieren und chatten da.
Ja, genau. Wobei ist A die Frage, müssen wir so viel telefonieren, müssen wir so viel chatten? Das ist sicher auch fließend natürlich. Ne? Also, und die Definition von Sucht, wie ich sie ja gerade gegeben habe, ist insofern natürlich schwierig, weil die merkst du ja erst, wenn du das Ding nicht mehr hast. Die Frage wäre ja, wie erkennst du die Sucht, solange du mittendrin bist, also solange du am Handy sitzt, weil man sich ja dauernd einreden kann, ich brauch's jetzt gerade, weil ich muss jetzt kurz auf Instagram oder Twitter schauen, was gerade wieder das Neueste ist, oder ich muss jetzt gerade mal noch mit dem chatten, obwohl man es natürlich nicht muss, weil das Wenigste von dem muss man wirklich.
Aber ist es nicht auch ein gesellschaftlicher Druck, der hier ist, wenn man, also man darf ja nicht unhöflich sein und dem dann nicht zurückzuschreiben, weil sonst kriegt man spätestens, wenn man sie ihn in einer Woche wieder trifft, kommt dann die Auffassung, warum hast du mir nicht zurückgeschrieben?
Naja, klar kommt die. Das muss jeder für sich handhaben, oder? Ist letztendlich aber auch irgendwann eine Frage der Psychohygiene, dass man das ja nicht beeilen kann. Und ich glaube ja dann, dass es da hier so wie im physischen Leben ist es ja letztendlich ein Teil des physischen Lebens, auch online. Wenn du dem nicht antwortest, dann antwortest ihm halt nicht, dann wird er dir halt irgendwann nicht mehr schreiben und irgendwann gibt's da halt keine Beziehung mehr, aber das ist auch okay. Also, oder ist ja vielleicht sogar das Ziel.
Ja, aber es kommt irgendwie dazu, dass das eine gesellschaftlich akzeptierte Sucht ist. Also, ich glaube, es ist wahrscheinlich komischer, wenn man sich dem entzieht, als wenn man einfach mitmacht, so wie es die meisten machen.
Nein, also wenn ich dann die Diskussionen immer mitbekomme, aber das ist vielleicht auch ein Generationending, wenn dann Eltern zusammensitzen und die Kinder sitzen alle auch da und die Kinder hocken alle überm Handy und die Eltern sagen dann irgendwann, jetzt legt mal die blöden Dinger weg und unterhaltet euch miteinander, da wäre es eigentlich sozusagen die Konvention zu sagen, leg es weg und es wäre die normalere Sache, es nicht zu benutzen, während aus der Sicht dann in dieser Situation der Kinder es das eigenartige Ding ist, warum reden die miteinander und hängen nicht über dem Handy. Wobei, wie gesagt, es ist nicht ein reines Generationending, das kann man genauso umkehren, weil wenn man auf einen Kinderspielplatz geht und sich dort ein bisschen die Situation anschaut, wird man sehen, dass die kleinen Kinder alle am Spielplatz spielen, während die Eltern alle am Rand des Spielplatzes stehen und auf ihr Handy starren. Letztendlich geht es dabei, glaube ich, vor allem um Aufmerksamkeit, wem man die gerade widmet und um ein bisschen was wie Eifersucht und Ähnliches. Also warum schauen diese Menschen jetzt aufs Handy, statt sich mit mir zu unterhalten? Die Konvention erlaubt, glaube ich, beides, es wegzulassen oder es zu verwenden. Und entsprechend wird man dann auch behandelt. Und Konventionen ändern sich auch. Also wenn ich überlege, in den Nullerjahren noch, als die Leute ihre Handys, vor allem, weil es dann die Smartphones kamen, fand man diese dauernde Erreichbarkeit eine Zeit lang wahnsinnig toll, bis man draufgekommen ist, puh, das kann auch eine Last werden. Gerade heute, glaube ich, habe ich gelesen in den News, dass die EU jetzt beispielsweise überlegt, ob nicht, da geht es zwar nicht nur ums Handy, sondern generell um Online-Erreichbarkeit, ob man nicht von Gesetz wegen erlassen soll, dass Firmen-E-Mails ab Feierabend nicht mehr erreichbar sind. Also da ändert sich eine Konvention gerade womöglich oder hat sich in den letzten Jahren schon so weit geändert, dass man es jetzt sogar überlegt, in ein Gesetz zu gießen. Ne?
Das ist sehr spannend, ja. Mhm.
Ab wie vielen Jahren sollten Kinder und Jugendlichen Handy oder einen Computer haben?
Meiner Meinung nach relativ früh, allerdings unter Aufsicht und Anleitung. Also ich finde ohne weiteres, dass man schon Kindergartenkindern solche Dinge in die Hand geben soll. Es gibt für die zum Teil spannende, gute Sachen, aber es muss ein Zeitlimit geben und sie sollten es zumindest anfangs unter Anleitung der Eltern machen, damit sie gleich lernen, okay, dieses Ding kann und muss ich nicht 24 Stunden am Tag benutzen. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man relativ früh damit beginnen soll und kann, weil es in Wirklichkeit eine der wichtigsten Kommunikationstechniken der Gegenwart und Zukunft ist. Und die muss man erlernen, wie jede andere Technik auch. Wie das Schreiben, wie das Lesen etc.
Kommen wir vielleicht nochmal zu dem Thema der Eifersucht zurück. Und hier besonders auf das Buch Zero vielleicht, weil das ja mit Datensammlung zu tun hat und mit Sicherheit auch im Netz. Und hier ist auch natürlich die Frage, ab wann kommt ein Handy eine Persönlichkeit, beziehungsweise ab wann bekommt das Handy meine Persönlichkeit und könnte dann sogar nach dem Tod mit jemandem kommunizieren? Im Namen von mir.
Also das Handy selber kann das natürlich sowieso nie. Wenn, dann kann es irgendeine Software, die übers Handy, verbunden wird oder auf die man über das Handy gelangt oder die vielleicht sogar am Handy abgespeichert ist. Wir sind heute aber noch nicht so weit, dass das sogenannte künstliche Intelligenz irgendeine Form von Persönlichkeit entwickeln, und da sind wir auch noch ein gutes Stück davon entfernt. Das sind definitiv Topoi, also Geschichten, die noch in den Bereich der Science Fiction gehört, uns aber seit Jahrtausenden in Wahrheit unabhängig vom Medium fast verfolgen, weil grundsätzlich ist das ja die Geschichte unbeseelter Materie, irgend sowas wie ein eigenes Leben einzuhauchen oder das dann von alleine Leben entwickelt irgendwie oder durch uns Leben entwickelt, das sich selbstständig macht. Solche Geschichten gibt es schon im Gilgamesch-Epos, die Golem-Geschichte beispielsweise, den Zauberlehrling. Kann man aus Materie etwas Lebendiges machen? Das ist eine der, auch bei den alten Griechen gibt es die Sage, was ist das, Pygmalion, der eine Statue zum Leben erweckt. Das ist ein uralter Topos der Menschheit, unbeseelt zu beseelen, irgendwie durch menschliche Fähigkeiten. Und der wird jetzt eben auch ins Handy eingeschrieben.
Aber ist es nicht eher eine Simulation meiner Persönlichkeit aufgrund der Daten, die das Handy sammelt? Weil eigentlich ist es ja keine neue Persönlichkeit des Handys, sondern sie simuliert ja eigentlich nur mich und könnte quasi in meinem Namen oder mit meiner Persönlichkeit ja Nachrichten schreiben aufgrund der Nachrichten, die es von mir gesammelt hat.
So weit sind wir inzwischen bis zu einem gewissen Grad, also Persönlichkeit zu simulieren durch das Sammeln von Daten ginge bis zu einem gewissen Grad, wobei auch da hier, die können momentan in Wahrheit ein 3- bis 4-jähriges Kind simulieren. Bei einem Erwachsenen würde man es früher oder später durchschauen. Es gibt ja da auch in den letzten Jahren ungeheure Fortschritte, beispielsweise wenn es darum geht, ob sogenannte künstliche Intelligenz Texte schreiben kann, die man nicht mehr von Menschen geschriebenen Texten unterscheiden kann. Das funktioniert schon seit geraumer Zeit, wenn diese zahlenbasiert sind bei Geschäftsberichten, bei Wetterberichten etc., wo sie nach wie vor nicht wirklich funktionieren, ist, wenn es etwa geht um komplexe Essays, um Romane etc. Dadurch schaut man irgendwann, früher oder später, dass da irgendwas nicht stimmt. Es mag am Anfang eine Gefühlssache sein, da denkt man sich nur, eigenartige Syntax, eigenartige Schlussfolgerungen und so weiter und so fort. Oder umgekehrt auch zu normal, und das würde momentan zumindest noch verhindern, dass ein Handy sozusagen hier die Persönlichkeit komplett simuliert, geschweige denn eine eigene entwickelt, so wie wir das aus Geschichten wie Her oder iRobot oder all den anderen kennen. Ist aber klar, dass diese Systeme in den nächsten Jahren exponentiell besser werden und es wahrscheinlich zunehmend schwieriger wird, diese Simulationen vom Echten auseinanderzuhalten. Ich glaube, es wird deswegen schwieriger, oder heute ist es noch einfach, je komplexer eine Thematik wird, desto einfacher ist es zu erkennen, okay, das ist jetzt noch kein richtiger Mensch. Deswegen können die noch keinen ganzen Roman schreiben. Sie können aber schon einen kleinen kurzen Artikel oder Essay zu einem ganz konkreten Thema schaffen sie. Aber je komplexer es wird, desto schwieriger wird es eben auch, eine komplexe Persönlichkeit wie einen erwachsenen Menschen zu simulieren. Aber wie gesagt, das wird sich in den nächsten Jahren zunehmend ändern.
Und andersherum, glaubst du, dass Handys unsere Persönlichkeit beeinflussen können? Also gerade wenn du von Eifersucht gesprochen hast, dann ist das ja quasi eine Emotion, die da hervorgerufen wird durch ein Gerät.
Das tun sie auf jeden Fall. Also das tun sie auf jeden Fall in vielerlei Formen, aber auch das ist nichts Neues. Es gibt ja eben auch beispielsweise von Marshall McLuhan diesen schönen Satz, we design our tools and then our tools design us letztendlich. Also man gestaltet seine Werkzeuge und dann wirkt das auf uns wiederum zurück. Spruch hat er sich ja letztendlich auch geliehen. Ich weiß nicht, ob ich das in Zero erzähle, die Geschichte oder nicht. Den hat er sich schon geliehen von Winston Churchill. Winston Churchill hat ja als im Zweiten Weltkrieg das englische Parlament von einer Bombe von einer Deutschen zerstört wurde, gab es eine große Diskussion darüber, wie es wieder aufgebaut werden soll. Und wir haben ja das Bild des englischen Parlaments im Kopf alle, das ist dieser Raum, in dem sich die Parteien gegenüber sitzen. Und das ist relativ ungewöhnlich, weil die meisten Parlamente der westlichen Welt sind eigentlich so ein Halbkreis oder so ein Dreiviertelkreis. Und damals hat man heftig diskutiert eben in England, ob man das zerstörte Parlament vielleicht so aufbauen soll, weil ein Dreiviertelkreis oder Kreis, in dem sich alle in irgendeiner Form einerseits gegenüber sitzen, aber auch nebeneinander sitzen, womöglich eine andere Diskussionskultur, eine andere Diskussionsform befördern, als diese harte Konfrontation zweier sich noch dazu durch diesen Graben quasi geteilten Parteien gegenüberstehen. Und damals hat eben in dieser Diskussion Winston Churchill schon gesagt, our dwellings, first we design our dwellings and then our dwellings design us. Circa so, ich habe das Zitat jetzt nicht genau im Kopf, aber wieder auch hier quasi dieses, so wie wir unsere Umwelt gestalten, wirkt sie dann auch wieder auf uns zurück. Und auch das eben ist kein Phänomen, das erst mit dem Handy aufgetreten ist. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein, dass es auch bei diesen Werkzeugen natürlich so ist und uns anschauen, was sind diese Rückkopplungen.
Und was macht das mit uns? Ja.
Und es macht durchaus nicht nur Schlechtes. Also ich in Zero natürlich betrachte ich natürlich diverse kritische Aspekte vorwiegend, aber es sind natürlich genauso viele positive Aspekte, die wir durch diese Dinge haben, sonst würden wir sie nicht so viel und breit benutzen.
Wie könntest du dir eine Zukunft mit Handy vorstellen?
Ich glaube ja, dass das Handy selber als Gerät früher oder später auch wieder verschwinden wird. Also das ist ein Übergang, diese Geräte werden früher oder später enger an den Körper wandern. Ich brauche mir nur anschauen, wie mittlerweile sehr viele Leute, so wie ich jetzt auch gerade beispielsweise, ich nehme zwar über ein Mikrofon an meinem Hals das Gespräch auf, ich höre euch aber über einen weißen Stöpsel im Ohr. Also das, was als Kopfhörer lange Zeit noch so als große, klobige Dinge auf unserem Kopf hingen, ist inzwischen ein kleiner Knopf im Ohr. Mikrofone werden womöglich eines Tages vielleicht sogar in den Mund wandern oder zuerst als Kleber irgendwo an den Hals oder ans Ohr. Das, was heute auf einem Bildschirm stattfindet, wird man entweder auf eine Brille projizieren. Das war ja schon mal da vor ein paar Jahren mit den Google Glasses, kommt wieder, beziehungsweise ist vor allem in diversen Berufsumfeldern längst Standard, Brillen, die mir etwas vor die Augen projizieren, in anderen Bereichen zum Teil auch schon beim Autofahren oder so wird es ja immer mehr gemacht, dass das vorne auf die Scheibe projiziert wird etc. Und das, glaube ich, wird auch die Zukunft früher oder später sein, ob das jetzt in 5 oder in 15 Jahren ist, dass es gar nicht mehr so ein Gerät sein wird unbedingt, das wir in der Hand haben. Das wird sich so ein bisschen aufteilen und wir werden das gar nicht mehr so richtig merken, dass wir diese Dinge haben. Die werden womöglich sogar cyborgartig Bestandteile mehr oder minder, werden wir die dauernd tragen wie einen Herzschrittmacher oder eine künstliche Hüfte, wird man halt dann auch diese Verbindung zum Rest der Welt im Ohr, im Mund und wie immer das dann mit dem Bildschirmersatz funktionieren wird, ob ich mir was auf die Handfläche projiziere oder es schaffe, in die Luft vor mir zu projizieren oder direkt auf die Iris vielleicht sogar, weiß der Teufel.
Es gibt ja auch so eine Apple Watch, das hat man so in Handgelenk, damit kann man ja auch telefonieren und tippen.
Genau, ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding schon. In die könnte man zum Beispiel wahrscheinlich früher oder später eine Art kleinen Projektor einbauen. Wenn mir der Bildschirm zu klein ist, dann werfe ich halt das eben mal an eine Wand in der Nähe, um das größer zu sehen oder so, und schon brauche ich quasi kein klassisches Handy mehr. Also das ist zumindest das, was ich denke, dass es so rein von der Technologie her wird sich dieses eine Gerät wieder ein bisschen auflösen in mehrere Geräte, die natürlich softwaremäßig und so verbunden sind miteinander, aber es nicht mehr notwendig machen, dass man dauernd dieses eine Gerät bei sich hat. Es macht notwendig, dass man alle Geräte bei sich hat, aber das wird, wie gesagt, so selbstverständlich sein, dass man es quasi vergisst beziehungsweise gar nicht mehr entfernt.
Mich würde auch interessieren, wie du dir die Zukunft mit dem Handy vorstellst, Nikolai.
Ich kann mir vorstellen, dass alles kleiner wird. Zum Beispiel ums Handgelenk gibt es schon so eine Apple Watch. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Technik immer besser wird, also schneller, dass man schneller telefonieren kann, schneller ins Internet bekommt und so. Weil es gibt ja dieses G5 jetzt, da können wir das Internet benutzen und geht schneller.
Und was natürlich die nächste Vision ist, an der ja auch gearbeitet wird, wo wir aber auch noch ein gutes Stück entfernt sind, das wäre dann natürlich, der übernächste Schritt wäre das direkte Maschine-Hirn-Interface. Ne? Dass ich gar nicht mehr den Umweg nehmen muss über die Sinne wie Augen, Ohren und Co., sondern direkt reingehen kann.
Da ist ja Elon Musk mal wieder vorne dabei. Der hat ja jetzt an Schweinen das getestet.
Naja,
aber
das erklärt er immer ja. Vollmundig. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber vielleicht, wer weiß. Also.
Kathi, was sagst du? Was stellst du dir vor? Wie stellst du es dir vor?
Ich finde das alles sehr plausibel. Ich frage mich eher so, was das gesellschaftlich für Bedeutungen hat. Für mich war das beides jetzt auf einem Spektrum von Utopie zu Dystopie relativ neutral. Und meistens hört man polarisierendere Aussagen. Also ich glaube auch nicht, dass sich auch eine Gegenbewegung ein bisschen bilden wird, wo wir einfach das Verlangen, wieder mal weg zu sein, dass das einfach quasi so evolutionär oder evolutionsbiologisch irgendwie mehr durchkommt, dass man diesen Abstand wieder braucht. Oder ich merke es ganz stark gerade, dass das für viele relevant wird. Also so, glaube ich, parallel zu den technischen Entwicklungen hoffe ich auch, dass es das geben wird, zumindest ein bisschen.
Ich glaube, das haben ganz viele Menschen oder praktisch alle, dass sie ja auch irgendwann merken, okay, jetzt ist es zu viel, jetzt muss ich mal weg von diesem Ding. Was, glaube ich, natürlich schwierig ist, wenn etwas so permanent präsent ist in deinem Leben, dieses bewusste An- und Ausschalten wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Und das ist etwas, was man schlicht und einfach lernen muss. Deswegen glaube ich, ist es eben wichtig, Kinder sehr früh daran heranzuführen, allerdings eben auf die richtige Art und Weise. Und da liegt wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad der Hund begraben, weil ja die Elterngeneration, zumindest die heutige Elterngeneration, die erste sozusagen Digital Native Generation herangezogen hat, es selber ja nicht konnte und wusste. Und ich kann das ja bis heute noch verfolgen. Selbst die nächste Generation tut sich da noch schwer damit. Und es hat natürlich wenig Sinn, seinem Kind zu sagen, jetzt leg einmal das blöde Handy weg, während man selber noch schnell dringend ein letztes E-Mail beantwortet. Weil Kinder lernen immer durch Nachmachen, nicht durch das, was man ihnen sagt. Und wenn ihnen vorgemacht wird, dass die Eltern da an dem Ding hängen, dann kann ich ihnen noch so oft sagen, leg's weg. Sie werden sich denken, naja, wenn die Eltern das dann brauchen, brauche ich auch oder darf ich auch. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux des fehlenden Vorbilds bei vielen bei vielen dieser Prozesse. Das ist etwas, worüber man über Generationen wahrscheinlich nur hineinwächst. Es gibt ja diese berühmte Geschichte, die ich in Siro auch erwähne, dass man bei den alten Griechen, als die Schrift entwickelt wurde und Schrift noch etwas für eine kleine Elite war, gibt es ja ein Gleichnis, das Plato quasi erzählt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und in dem verdammt er die Schrift eigentlich, weil er sagt, wenn die Leute sich nichts mehr merken müssen, nicht auswendig lernen müssen, weil ja jetzt alles aufgeschrieben steht und man es jederzeit abrufen kann, dann werden sie verlernen, ihr Hirn zu verwenden und werden alle verblöden. Das ist ungefähr dasselbe, was man Kindern heute sagt oder schon zu meiner Generation gesagt hat, wenn sie dann vom Fernseher sitzen, wenn sie viereckige Augen kriegen und verblöden. Und heute sagt man es den Kindern beim Handy, wenn ihr dann vor dem Ding sitzt, werdet ihr verblöden und so weiter und so fort. Und das war genau umgekehrt. Und 2000 Jahre nach Plato hat einer der Gründer der französischen Enzyklopädien Diderot gesagt, wenn die Menschen aufhören zu lesen, werden sie aufhören zu denken. Also genau das Gegenteil von dem, was Plato 2000 Jahre vorgesagt hat. Und ich glaube, ähnlich ist es bei diesen Technologien hier, dass wir halt lernen müssen, damit umzugehen. Und da sind wir gerade dabei.
Na gut, dann danke ich mal für das tolle Gespräch. Und für weitere Texte zu dem Thema Handysucht können Sie auf unsere Homepage gehen, www.andererseits.org. Und dann sage ich mal Tschüss von meiner Seite.
Ciao, danke schön.
Ich danke auch. Schön. Ciao. Tschüss.